Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute gucken wir in die Zukunft. Ich bin sicher, das ist kein mutiges Statement, denn heute haben wir einen ganz besonderen Gast da. Wir gucken in die Zukunft, wie Marketing mit Endkunden, mit Technologie, mit Produkt, mit Content und mit Sport zusammenhängt. Herzlich willkommen, Mr. Richter von Peloton.
Oh, vielen Dank.
So, lieber Martin, das ist eine große Freude, dich heute hier zu diesem Thema, was in meinem Podcast schon mehrfach angesprochen wurde von diversen Gästen und von mir immer wieder. Wir haben dauernd auf Peloton referenziert und jetzt haben wir den Deutschland-Geschäftsführer da und du kannst uns jetzt aus dem Nähkästchen erzählen, was Peloton ist, was eure Erfahrung hier im deutschen Markt, welche Erfahrungen ihr hier gemacht habt, wie es weitergeht. Aber bevor wir so richtig jetzt tief einsteigen, erzähl uns doch mal kurz was über dich.
Gerne. Erstmal vielen Dank für die Einleitung. Du hast auf jeden Fall die Erwartungshaltung nach oben getrieben. Martin Richter, bin mittlerweile seit einem Jahr bei Peloton als Geschäftsführer, habe davor 5 Jahre für Spotify gearbeitet, wiederum auf der Marketingseite, davor noch Stationen bei Zalando, Henkel, Coca-Cola und ganz ursprünglich war ich auf der Agenturseite. Und natürlich mit Peloton jetzt was aufzubauen, das ist nochmal eine ganz neue Herausforderung, macht extrem viel Spaß und genieße jeden Tag.
Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich durchaus auch ein Fan dieses, ich weiß gar nicht, dieses Produktes, dieser Plattform, dieser, das ist ja fast eine Bewegung. Nee, wollen wir es nicht übertreiben. So, und du hast auch schon Erfahrung mit Spotify, ist dir so man der Subscription-Business im B2C ja durchaus schon vertraut? Wir reden ja im Grunde, aber das kannst du gleich viel besser erzählen, aber ja. Das, was mich besonders begeistert, ist halt die Tatsache, weil ich wirklich glaube, dass das die Zukunft wie Marketing und Endkunden funktionieren wird in Zukunft, gerade in der Plattformökonomie, dass wir es hier mit einer Subscription zu tun haben, aber darüber hinaus haben wir es auch mit einem Hardware-Produkt zu tun, mit einem funktionalen Produkt, wir haben es mit Content zu tun und wir haben es mit einer Community zu tun. Ja. Also im Grunde, also was ist schon Apple, wenn ich Peloton hier habe. Also im Grunde sind das wahnsinnig viele Komponenten, die wichtig sind und vor allen Dingen der Erfolg scheint euch ja recht zu geben. Ihr seid jetzt Börsengeschichten, das ist die eine Sache, aber das andere ist, ihr habt in kürzester Zeit eine Gattung geschaffen, die es davor noch nicht gab. Und was man so lesen kann, ist, dass ihr jetzt schon 1,3 Millionen Mitglieder habt.
Richtig.
Wie konnte es so weit kommen?
Ich glaube, unser Erfolgsfaktor ist natürlich so die Kombination, was du gerade beschrieben hast. Ne? Mit Eigenwohnen würde ich immer sagen, wir versuchen eine Studio-Erfahrung, eine Indoor-Cycling-Erfahrung wirklich nach Hause zu bringen. Mhm. Das war auch das Ursprungskonzept von Peloton. Die haben gesagt, es gibt die Hardware, es gibt die Software, es gibt Content und wir wollen alles miteinander kombinieren. Und natürlich so gut wie möglich machen. Das heißt, wir wollen mit den besten Instructoren arbeiten, wir wollen die beste Oberfläche kreieren und so weiter und so fort. Und da sind wir hergekommen vor 8-9 Jahren. Mittlerweile sind wir natürlich deutlich breiter aufgestellt. Wir haben mittlerweile 2 Bikes, auch in Deutschland. Wir haben mittlerweile nicht nur Cycling als Workouts zur Verfügung. Man kann mittlerweile auch Strength machen, Meditation, Yoga etc. pp. Wir haben eine extrem lebendige Community, was für mich persönlich auch der Kern ist von Peloton. Das war für uns jetzt erst der Start in Deutschland. Wir sind vor weniger als einem Jahr hier gestartet. Und
ich glaube, wir haben genau einjähriges ungefähr, ne?
Oder nächste Woche. Okay. Am Freitag haben wir vor einem Jahr wirklich die Türen aufgemacht.
Oh, der Podcast wird am Montag ausgestrahlt.
Das passt sehr gut. Gut, wir haben einjähriges in der Zwischenzeit sind wir natürlich sehr, sehr stark auch gewachsen in Deutschland. Das heißt, wir haben wirklich so diesen Sweet Spot gefunden, dass es durchaus sehr viele Interessenten gibt, die ihre Workout-Routinen wirklich zu Hause machen wollen. auch von dem Convenience-Faktor, irgendwie keine Fahrten zum Fitnessstudio oder aber auch wieder sagen, hey, ich habe 20, 30 Jahre gar nichts gemacht und jetzt kann ich das wirklich meine eigenen vier Wänden machen, bin aber trotzdem weltweit connected mit anderen Peloton-Nutzern, kann mich auf der Facebook-Community ausleben, kann mich austauschen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist halt so ein Stück weit, ich sag's mal, offizielles Secret oder Geheimnis, was uns so erfolgreich macht.
Es gibt ja so viele Komponenten, gerade auf der Produktseite. Du hast es selbst schon gesagt, gestartet hat das Ganze eher so aus dieser Spinning-Bewegung. Ja. Das ist, ich weiß gar nicht, ob diese Spinning-Kategorie jetzt in Deutschland auch schon so populär war, wie, also auch in den Fitnessstudios, wie in den Staaten. Und ich finde es auch nochmal interessant zu hören, dass ihr ja wirklich schon eine Ramp-Up-Phase von 8 Jahren hinter euch habt. Ja. Ne? Das sieht man mal, diesen ganzen innovativen Konzepten meistens nicht so richtig, wie lange und wie vermutlich auch mühsam diese ersten Schritte sind. Also ihr habt das nicht von heute auf morgen erfunden und dann dieses Bike, diese Community, diesen Content, die Studios. Also, lass uns mal kurz mit der Hardware anfangen. So, ich brauchte irgendwie so einen Einstiegpunkt. Das war auch so meine erste Berührung vor 3 Jahren. Habe ich dieses Ding gesehen und dachte, boah, das sieht ja irgendwie ganz, das war jetzt nicht das typische Fitness-Bike, wie man es so früher, die Ergometer, die man früher so gesehen hat, die ja nicht unbedingt hübsch waren.
Ja.
Und dann habe ich auch verstanden, okay, das ist prohibitiv teuer. So war zumindest meine Wahrnehmung. Das ist jetzt nicht ein Ding, was du mal so eben kaufst und dann im Keller verstauben lässt. Mhm. Und die Verbindung mit dem Content. Mhm. Ne? Das ist im Grunde nicht so wie mein Rollentrainer, den ich, keine Ahnung, mit meinem Handy und meinem Pulsmesser irgendwie schnell zusammenstöpseln kann und dann einfach 3 Stunden lang da sinnlos reintrete, sondern das ist ja eine ganz andere Welt. Fangen wir dann beim Produkt an. Es gibt jetzt 2 Generationen von diesem Bike.
Ja.
Und damit ist doch die erste Welle der Community groß geworden, richtig?
Richtig, mit dem sogenannten Original Bike. Den sind wir gestartet. Wenn du sagst, dir gefällt das, also ich habe vor geraumer Zeit auch mal die ganzen Prototypen gesehen. Die sahen auch anders aus. Ne? Aber unser Anspruch, und ich hatte es, glaube ich, jetzt im Vorfeld schon ganz kurz erwähnt, unser Anspruch ist natürlich, ein Produkt wirklich zu erschaffen oder zu bauen, was man auch gerne in seine eigenen 4 Wände stellt, ne? Und nicht letztendlich im Keller verstecken muss. Das heißt, wir haben auch so ein Stück weit diese Interior-Design-Sicht, dass wir sagen, hey, das muss gut aussehen, das muss einem Look and Feel sein, dass man sich wirklich, dass man stolz drauf ist, dieses Produkt zu besitzen und natürlich auch zu nutzen. Und das ist immer der Hintergedanke, wo wir gesagt haben, hey, wie muss so ein Bike aussehen, dass es auch über die Zeit immer noch frisch aussieht, immer noch neu aussieht. Und 7, 8 Jahre ist schon eine geraume Zeit, aber ich glaube, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Und jetzt ist das unser neues Bike, das sogenannte Bike Plus, ist letztendlich, ich glaube, formuliert ist es so eine Art Weiterentwicklung aus der Community heraus. Wir haben sehr, sehr stark gesehen, dass es halt bestimmte Wünsche gab von unseren Mitgliedern um die ganze Welt gesehen, was sie gerne noch hätten. Wir haben gesehen, dass sich auch Nutzung des Bikes und unserer Inhalte kontinuierlich weiterentwickelt und verändert. Mhm. Und so ist letztendlich das Bike Plus entstanden mit dem drehbaren Screen, mit dem automatischen Einstellen auch des Widerstandes und so weiter und so fort.
Mhm. Ich kann das nur so, bei mir zu Hause ist die Geschmackshoheit liegt bei meiner Frau. Und das ist auch gut so. Mhm. Und da gab es 2 Kriterien, die Ästhetik und der niedrige Geräuschpegel.
Mhm.
Und beides ist durch die strenge Prüfung durchgekommen.
Das ist gut.
Ja, das kann ich verstehen. Die neue Generation des Bikes mit diesem drehbaren Screen ist ja auch der Tatsache geschuldet, dass ihr jetzt so eine Produktline-Extension gemacht habt, dass man jetzt auch ganz viele, also nicht nur die Cardio-ähnlichen Sachen, sondern auch Kraft und Yoga und etc. Alles gibt, das verstehe ich. Und es gab ja schon immer diese App, glaube ich, also ich weiß nicht, die gab es bestimmt nicht schon immer, aber zumindest seit ich da mal dichter rangekommen bin, gab es schon diese App, die auch unabhängig vom Bike funktioniert. Ne?
Richtig. Die App gibt es auch als Standalone-Produkt für iOS und für Android. Mhm. Und ich gebe dir vollkommen recht. Und was du gerade gesagt hast, im Sinne von auf das Bike setzen und dann direkt auf den Boden gehen, das ist genau das, was wir uns erhoffen und was wir auch sehen in den Nutzungszahlen, was unsere Community auch will. Ne? Mhm. Also in diesem sehr, sehr holistischen Workout beispielsweise.
Bevor ich die Frage, wie macht man denn eigentlich Neukundengewinnung für ein Produkt, was vorher noch keiner kennt oder was zumindest irgendwie anders belegt war, wenn ich jetzt anders an den alten Kettler Ergometer denke, möchte ich nochmal kurz auf diese Besonderheit des Contents eingehen. Mhm. Also ich habe verstanden, oder ich mache es ja auch halbwegs regelmäßig, es hat Gamification-Faktoren, also ich kann entweder live an einem Kurs teilnehmen, aber sehr wahrscheinlich auch an einem aufgezeichneten Kurs und kann dann trotzdem noch mit dem oder gegen das Leaderboard fahren. Ich fahre mal gegen das Leaderboard.
Ja.
Das ist etwas, was schon immer da war oder was ihr auch schon weiterentwickelt habt?
Das ist in der Tat so eine technische Komponente, sage ich bewusst. Du hast vollkommen recht, es gibt zwei verschiedene Content-Formate. Es gibt wirklich diese Live-Kurse, wo man sich direkt einloggen kann und dann fährt man live mit dem Instructor oder on demand, sprich über die Bibliothek oder Library, wie man schon sagt. Das heißt die Aufzeichnung aber auch da haben wir eine Leaderboard-Funktionalität. Mhm. Ich bin derjenige, der fährt eher mit dem Leaderboard.
Ja, klar. Und du gibst dann dauernd High Fives und...
Das mache ich in der Tat sehr gern, ja, das stimmt.
Bist du gar nicht so ein kompetitiver Typ?
Doch schon, aber ich bin mir auch meine Schwächen bewusst, um es mal so zu formulieren.
Also ein guter Mensch.
Ich sehe sehr talentierte Nutzerinnen auch auf dem Leaderboard, wo ich sage, Respekt, da werde ich, selbst wenn ich es irgendwie mehrmals am Tag würde ich benutzen, werde ich nie hinkommen.
Ich hätte es anders ausdrücken sollen, ich versuche einfach nur nicht unterzugehen im Leaderboard.
Ja, vielleicht hätte ich es auch nutzen sollen, diese Formulierung. Anyway, ich bin sehr ehrlich.
Was auf jeden Fall, aber es hat ja so den Community-Charakter. Man kann, genau, also ich glaube, Menschen sind ja unterschiedlich. Man kann sich auch gegenseitig anspornen. Ehrlich gesagt, das habe ich auch schon gemacht. Ja. Das finde ich auch, am Anfang fand ich so ein bisschen befremdlich. Ich habe keine Datenschutzphobie, aber ich dachte mir, Moment, sehen die mich jetzt? Aber ich finde das super, sich auch gerade zu orientieren. Aber neben dem Leaderboard, was ich noch viel wichtiger fand, ist diese wirklich sehr aufwendig produzierten Contentstücke. Mhm. Ne? Also die Instructor, so, und das ist ja im Grunde, es sieht für mich aus wie eine professionelle Hollywood-Produktion. Mit mehreren Kamerawinkeln. Es ist alles, es ist jetzt nicht Overdesign, aber es hat jetzt nichts von meinem rostigen Fitnessstudio hier in Altona zu tun.
Den Vergleich will ich gar nicht ziehen, weil das kenne ich nämlich nicht. Aber die Content-Produktion ist sicherlich eins der wesentlichsten Punkte, wo wir uns halt auch differenzieren. Mhm. Und da geht sehr viel Liebe auch rein. Ne? Und ich sage bewusst Liebe. Das heißt, wir wollen auch mit den besten Instructoren zum Beispiel zusammenarbeiten. Mhm. Für Deutschland haben wir zwei, Erik Geger und Irene Scholz. Die Produktion erfolgt in zwei Studios. Eins ist in New York, eins ist in London. Und das ist wirklich, also unser Anspruch ist wirklich Hollywood. Mhm. Das heißt, auch bei der Suche nach den nächsten Instructoren und die nächsten werden sehr, sehr zeitnah kommen. Mhm. Geht es darum, wirklich die Besten zu finden. Das heißt, die mit der Kamera umgehen können, die wirklich auch einen Entertaining-Faktor haben, die natürlich auch den Kernjob eines Instructors erfüllen können. Die gehen durch eine sehr, sehr intensive Trainingsphase auch. Ich vergleiche das immer sehr, sehr gern mit bekannten Formaten, wo zum Beispiel das nächste Topmodel auch gesucht wird. Ich glaube, das zeichnet uns auch aus. Und das sieht man letztendlich auch.
Das ist auch ein relativ breit, also gerade bei den amerikanischen und britischen Instructoren ist es ja ein relativ breiter Mix, finde ich. Es ist auch ein relativ breites Kursangebot. Und ich denke, das ist vermutlich auch, wie bei allen Subscription-Modellen auch, ist das Repertoire natürlich auch ganz, ganz wichtig, um die Churn runterzuhalten oder positiv gesagt, um das Involvement bei unseren Members so hoch wie möglich zu machen. Das ist vermutlich aber auch die Ratio dahinter, oder?
Klingt sehr technisch. Ich würde sagen, jeder sollte seinen Instructor finden, den er mag. Ist es derjenige, der sehr, sehr entertaining ist? Ist es derjenige, der sehr fordernd ist? Ich glaube, das zeichnet es aus. Und ich glaube, der Churn ist dann so dieser Endeffekt. Es ist kein Geheimnis, aber nach einem Jahr nutzen 94% unserer Kunden weiterhin das Bike. Also es gibt sehr, sehr wenig Peloton-Bikes bei eBay und Co.
Das finde ich eine spektakuläre Zahl. Also jeder, der sich mit Subscription-Modellen auskennt, gerade es ist ja auch kein Modell, das muss man mal sagen, was keine Alternativen hat. Ich meine jetzt nicht, es gibt keinen, so wie ich zu verstehen, noch keinen direkten Wettbewerber, aber das mal die Alternative zum Spinning oder zu anderen Sachen ist, könnte ja zum Beispiel das Laufen sein oder also es gibt auch Möglichkeiten, Sport zu machen, ohne einen Peloton Instructor vor der Nase zu haben. Und da finde ich eine Churn von kleiner 6%. Mhm. Oder vielleicht noch positiver gesagt, die Aktivitätsrate, von der du gesprochen hast, ja. Die ist ja enorm hoch. Also ich denke das nochmal an die klassischen Fitnessstudio-Zahlen, die sind ja deutlich anders. Ne?
Über die haben wir noch gar nicht gesprochen, über die Zahl.
Die, wie hoch die Aktivität ist?
Genau.
Nee, sag mal, wie gut ist die Aktivität? Stimmt, ich kenne sie schon.
Also wir bewegen uns in Deutschland auch, das ist saisonal, schwankt ja. Das ganz, ganz leicht zwischen 3 und 4 Workouts pro Woche.
Ja.
Also schon sehr, 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 sehr gut.
Ja, das 3 und 4 Workouts ist, das ist ein Durchschnittswert. Oder genau, 94%
das ist wirklich ein Durchschnittswert.
Ja.
Also es gibt natürlich auch noch weniger, gibt Leute, die noch deutlich mehr machen. Es gibt auch, ne, die sind ein bisschen reduzierter, aber das ist schon sehr, sehr gut da. Also es würde, ich vergleiche immer und jetzt nehme ich dein Fitnessstudio aus Altona. Das heißt, wirklich 3 bis 4 Mal wirklich in das Fitnessstudio gehen und was machen.
Ja, gut. Das ist vermutlich eine Zahl, die sich ja kaum noch steigern lässt. Oder? Also ich überlege gerade. Ja, klar. Also nee, ich habe mal, die lässt sich steigern. Ihr seid ja jetzt immer noch am Anfang, glaube ich. Ne? Ihr seid jetzt noch ihr habt jetzt nur 1,3 Millionen Subscriber. Das, glaube ich, ist eine spektakulär gute Zahl. Mhm. Aber meine Vermutung wäre jetzt, dass ihr noch nicht im Mainstream angekommen seid. Und dass je mehr Mainstream kommt, dass diese Zahl, also ist ja nicht, also, ich würde mich ja freuen, wenn das weiterhin so aktiv wäre. Ich wollte jetzt mal für die Bestandsaufnahme, jetzt wollte ich zeigen, das ist jetzt nicht ein Produkt, was man sich, was sich die Mehrheit der Menschen irgendwie kauft und dann als Lifestyle-Element irgendwie schick irgendwo im Wohnzimmer stehen hat, sondern das ist etwas, was wirklich mit dem wirklich gearbeitet wird.
Das wird wirklich genutzt,
genau. Und diese Stickiness, ne? Alle reden immer vom Flywheel und von das Flywheel, also das ist jetzt wieder das marketingtechnische Flywheel. Aber das bedeutet ja auch, ne, dass du User-Interaction brauchst und auf der anderen Seite brauchst du halt wirklich coolen Content und natürlich irgendwie einen Purpose. Ne? So in der Purpose, klar, wollen die Leute irgendwie fit sein und haben jede Menge andere Ziele. Aber das scheint ja wirklich sehr, sehr sticky zu sein. Das ist ja schon fast
beängstigend?
Nee, ich hätte gesagt, addictive so. Also ich kann das verstehen, diesen Impuls. Ja. Das ist ja bei Sport gar nichts Ungewöhnliches, dass wenn man irgendwie Spaß dran hat und noch eine Abwechslung. Plus, wir haben noch gar nicht über diesen ganzen Entertainment-Faktor gesprochen von Musik und die Varianz von Kursen. Ja. Aber das scheint ja zumindest dein Flywheel oder euer Flywheel scheint zumindest für diese Early Adopter super gut zu funktionieren.
Das meine ich damit. Beängstigend, wirklich erfolgreich. Und da bin ich auch sehr, sehr froh und sehr, 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 sehr stolz darauf, was wir da auf die Beine gestellt haben, explizit für Deutschland in diesem Jahr. Es kommt permanent neuer Content hinzu. Man kann, du weißt das selbst, wenn du das Bike nutzt, kannst du auch sehr, sehr gut deine Performance über die Zeit tracken. Kannst du sagen, hey, werde ich besser, werde ich schlechter oder was auch immer. Und ich glaube, das ist so, das sind die 1, 2, 3 und noch mehr Elemente, wo unsere Community sagt, hey, genau das ist, was sie gesucht haben. Plus noch natürlich der Convenience-Faktor und so weiter und so fort. Aber das sind, ne, ja, und das gilt es natürlich weiter auszubauen.
Auch Partnerschaften gehören bei euch zum Konzept dazu, jetzt gerade auf der Entertainment-Seite.
Ja.
Habt ihr jetzt gerade mit aus der US-amerikanischen Seite so eine Knallermeldung rausgebracht? Erzähl doch mal, was hat es denn damit auf sich?
In der Tat, wir haben seit letzter Woche haben wir eine Partnerschaft mit Beyoncé. Hintergrund ist, dass für uns spielt Musik natürlich auch eine extrem wichtige Rolle. Das heißt, jede Klasse ist Musik unterlegt, weil Musik treibt an, Musik unterhält und so weiter und so fort. Und Beyoncé ist der Artist, der von der Community insgesamt am meisten gefordert wurde. Mhm. Da lag es ein Stück weit nahe zu sagen, okay, lass uns mal mit Beyoncé sprechen. Hat sie Lust drauf? Ist es was? Und jetzt geht es wirklich darum, entsprechende Inhalte und Klassen zu entwickeln, die letztendlich so, ich sag bewusst, so ein Beyoncé-Gütesiegel haben, wo die Musik dahinter liegt und etc. pp. Und wir sind es gerade mit gestartet. Das ist wirklich so, ne, noch sehr, sehr frisch. Für Deutschland haben wir auch was geplant. Mhm. Da kann man auch schon drüber sprechen. Also wird auch für Deutschland den ersten Artist Ride geben. Mhm. Ähnliches Konzept, auch mit Artists zusammenzuarbeiten. Tim Bensko ist unser erster, auch pünktlich zu unserem Geburtstag.
Cool.
Der, wir haben ja heute gehört, am Montag kommt der Podcast raus. Also vor 3 Tagen fand der statt. Sind wir sehr, 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 sehr stolz drauf, weil Tim Bensko ist natürlich auch ein großer Fan, muss man einfach sagen. Nutzt das Bike selbst und das freut uns natürlich sehr, dass wir dann halt auch innerhalb, wir sind eine globale Marke, auch immer diese Freiheitsgrade haben, unsere lokalen Themen voranzutreiben.
Ja, okay. Die globale Marke ist eure Hauptstand, also eure Hauptgebiete sind, wie ich verstanden habe, Nordamerika, Großbritannien und Deutschland.
Deutschland
ist der erste nicht englischsprachige Markt.
Okay.
Und gut, wir werden gleich über die Herausforderungen, was der deutsche Markt noch so an Besonderheiten mitbringt, wenn du magst, und was es da für Learnings gab. Lass uns trotzdem jetzt nochmal über die harten Marketingfakten sprechen.
Gerne.
So, eine Produktgattung, die es nicht gibt.
Ja.
Ein Produkt, was eher sportlich teuer ist. Ich glaube, kann man sagen, ne, dass irgendwie die Preispunkte liegen so, wenn ich es richtig mitgeschnitten habe, irgendwo zwischen 2.300 und 2.600 Euro für das Kernprodukt. Stimmt das ungefähr?
Ja, ist ein Ticken niedriger. Also wir starten knapp über 2.000 mit dem Original Bike und unser neuestes Produkt, das Bike Plus, geht knapp an die 2.700 ran.
Oh cool, immerhin, also 2.700, bitteschön. Aber in der Größenordnung muss man sagen, das ist jetzt nicht zu vernachlässigen. Ne? Also ich würde sagen, 99% aller Kunden überlegen sich. Bei mir hat dieser Entscheidungsprozess 3 Jahre gedauert.
Ja.
Ne? Also da gab es das noch gar nicht in England. So, ich hoffe, dass du deutlich weniger anstrengende Kunden hast als mich. So, und wie macht man Marketing für so ein Produkt?
Du hast
wie macht man die Neukundengewinnung? Entschuldigung, wie macht man die Neukundengewinnung für so ein Produkt?
Du hast einen extrem wichtigen Punkt gebracht. Was uns auch bewusst war, als wir wirklich in den deutschen Markt reingegangen sind, ist, wir haben nicht diese klassische Historia raus im Sinne von, was Spinning angeht oder Boutique-Fitness. Ne? Da steht Deutschland sicherlich noch am Anfang. Das heißt, gerade im Vorfeld haben wir sehr viele Zahlen, Daten, Fakten gewälzt, sehr viele Researches gemacht, um wirklich zu verstehen, ist das ein Produkt, ist Peloton was im deutschen Markt funktionieren kann? Und da gab es auf jeden Fall das grüne Licht. Uns war aber bewusst, dass wir sehr, sehr stark wirklich erklärend reingehen müssen. Das heißt, wir müssen erstmal grundsätzlich, was ist eigentlich Fitness at Home? Und was macht eigentlich Peloton? Und ich glaube, das zeichnet sich weiterhin auch durch unsere Kommunikation aus. Unsere Kommunikation aus, die du jetzt auch in den letzten Monaten auch gesehen hast. Das heißt, wir sind sehr, sehr stark auch in reichweitenstarke Medien gegangen. Also TV ist für uns, man sagt immer so schön, ist schon so ein Lead-Medium für uns, einfach um Reichweite zu generieren und wirklich die Message, die Neuheit durchzuholen, zu erklären. Natürlich begleitet durch alles andere, was noch dazugehört. Ne? Sei es jetzt PR, digital und so weiter und so fort. Das basiert natürlich auch ein Stück weit aus den Learnings aus den anderen Märkten. Wir haben natürlich den Vorteil, jetzt nicht der erste Markt zu sein, der außerhalb der USA gelauncht wurde. Da gibt es halt noch Erfahrungswerte aus Kanada und UK oder Großbritannien. Und das war so ein Stück weit die Kombination, in der wir uns bewegt haben und wo wir uns aus meiner Sicht auch ganz gut bewegen.
Ja, das ist vielleicht nicht für jeden gleich so intuitiv nachvollziehbar, warum das TV das Medium der Wahl war. Aber ich kann mir vorstellen, das ist ja schon ein erklärungsbedürftiges Produkt, was erstmal eine große Reichweite braucht, um überhaupt Awareness schaffen zu können, um dann auch die Neugierigen rausfiltern zu können.
Ja, wir haben für uns als Marketing-Zielgruppe sind es die 30 plus identifiziert. Und dann haben wir natürlich die klassischen Überlegungen gemacht, wie erreichen wir die halt vor dem Aspekt im Sinne von erklären, Dinge zu erklären. Natürlich auch, wie kombinieren wir das halt auch mit den Anforderungen heraus, im Sinne von, wir müssen ein Segment erklären und ein Produkt erklären. Und da war halt dieses Learning, was wir gesagt haben aus UK oder was ich gesagt habe aus UK und Kanada, sicherlich sehr, sehr hilfreich. Und es hat sich auch bewahrheitet.
Es macht ja nicht nur TV, also man hat, das ist mir so subjektiver Eindruck aus meiner Filterblase. Die sagen, Peloton, die kenne ich, die verfolgen mich im Netz. vor allen Dingen, klar, weil ihr dann noch den Funnel auch tiefer spielt.
Absolut.
Und dann auf digital Bewegtbild, YouTube etc. Dann die volle Klaviatur ausspielen.
Extrem wichtig. Ne? Also allein nur auf TV zu setzen, würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Das heißt, wären wir auch nicht so erfolgreich, wie ich es beschrieben habe, dargelegt habe. Also für uns sind die digitalen Kanäle natürlich auch extrem wichtig. Sei es jetzt klassische Social Marketing, sei es auf Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Bis hin zu, wir haben jetzt auch Out of Home das erste Mal getestet. Wir versuchen immer weiterzugehen. Ich glaube, das zeichnet uns auch als Firma aus, dass wir uns jetzt nicht mit dem Status Quo zufrieden geben, sondern das ist eine Branche, die sich entwickelt. Wir sind neu im Markt und wir müssen unseren eigenen Weg finden. Wir müssen unsere eigenen Learnings generieren.
Euer Geschäftsmodell kann ja auch im Grunde so ein Kleckern nicht wirklich gut vertragen. Ne? Also wenn ich mir das überlege, du bist jetzt irgendwie, das ist die erste nicht englischsprachige Region.
Ja.
Du hast Community-Effekte, du hast Plattform-Effekte. Du wirst vermutlich irgendwann auch mal einen Wettbewerb kriegen.
Ja.
Oder noch einen stärkeren Wettbewerb. Und deshalb ist vermutlich so diese Time-to-Market-Frage auch wichtig.
Ja.
Und was aber auch aus Effizienzgesichtspunkten habe ich jetzt gelernt, dass ihr in der Lage seid, eure Neukundengewinnungskosten mit dem Deckungsbeitrag des Erstkaufes, also dieser hochattraktiven, aber nicht ganz günstigen Hardware, dass ihr dort also die Neukundengewinnungskosten wirklich durch den Deckungsbach wieder reintreibt. Das heißt, alles, was danach kommt an Customer Lifetime Value, weil es auch eine Subscription gibt, das haben wir gar nicht. Das haben habe ich vergessen zu sagen. So ein ganz wichtiges Detail, dass man ja auch die Chance hat, dann nicht nur die Hardware zu kaufen, sondern dann auch noch eine monatliche Subscription abschließen kann, eigentlich auch muss, um das Gerät zu nutzen, die auch jetzt nicht totales Schnäppchen ist, je nachdem, womit man es vergleicht. Ne? Du wirst Argumente haben, warum ist es nicht. Aber was kostet so eine monatliche Subscription?
39 Euro.
Gut, aber dafür kann ich doch wirklich alles streamen, was irgendwie geht, richtig?
Richtig, und es ist auch keine One-to-One-Beziehung, also zwischen Bike-Subscription und derjenigen, der das Bike gekauft hat, sondern es kann von der gesamten Familie letztendlich benutzt werden.
Stimmt, also gut. Aber trotzdem, wenn ich so überlege, wie viel B2C-Subscriptions ich zu Hause eigentlich habe, die ich auch noch gerne habe, also nicht gerne habe, habe ich meinen Kabelanbieter, meinen alten Telefonanschluss. Sonst glaube ich noch einen Pay-TV, der Fußball überträgt, weil meine Jungs das fordern. Aber sonst gibt es, glaube ich, keinen mehr, der in der Größenordnung größer 20 Euro stattfindet.
Das stimmt.
Gut, aber okay, ist auch nicht.
Das stimmt, aber wenn ich jetzt die 39 Euro durch deine Familienmitglieder teile, dann ist das, glaube ich, dann durchaus eine andere Betrachtungs.
Ja, das verstehe ich. Und wie gesagt, es gab ja schon 1,3 Millionen Mitglieder, inklusive mir selbst, die bereit sind, das zu zahlen. So, Subscription, das heißt aber, ihr habt einen Kundenwert, der über einen verhältnismäßig langen Zeitraum, also für den deutschen Markt hast du ja, also ich glaube, der älteste Kunde in Deutschland kann ja ungefähr ein Jahr alt sein.
Genau.
Und von denen wirst du dann halt irgendwie jetzt maximal 5% in die Passivität verabschiedet haben. So richtige Churn-Zahlen sind das ja dann auch noch nicht.
Das stimmt.
So. Gut, aber da mache ich mir jetzt erstmal wirtschaftlich um euch noch nicht so große Sorgen. Das heißt, Neukundengewinnung trotz des großen Breitentrichters im TV, trotz des hohen Speeds, funktioniert das für euch? Das heißt,
absolut.
Wenn ihr euer Flywheel nicht aus irgendwelchen Gründen abwirkt, habt ihr es erstmal auf längere Sicht einen Lauf.
Das ist richtig.
Also,
ist jetzt auch kein Geheimnis. Ich glaube, wir sind in einem Markt drin, der sich rasant entwickelt. Und Deutschland ist Europas größter Fitnessmarkt. Und natürlich ist es unser Anspruch, da möglichst großen Share zu haben und dann natürlich auch möglichst, ich sag's bewusst, aggressiv reinzugehen. Weil wir haben ein überzeugendes Produkt, wir haben eine sehr, sehr spannende Community, wir haben begeisterte Mitglieder und für mich persönlich sind das eigentlich die besten Voraussetzungen, dann auch diesen Marktanteil oder auch den Markt mitzugestalten, sind dadurch gegeben.
Das glaube ich. Die jetzt klar, habt ihr noch mal, gibt es jetzt durch die besondere Situation, dass jetzt Fitnessstudios in Deutschland auch nicht mehr offen sind, vielleicht noch mal ein anderes Momentum oder eine andere Wahrnehmung. Ihr habt ja aber auch einen Großteil eurer, also was auch öffentliche Informationen, euch gab es schon vor Covid. Ne? Und das euer Flywheel
mit Covid zu tun.
Euer Flywheel hat nicht erst Anfang März angefangen, sich zu drehen. Ihr habt in allen Standorten auch die Kombination aus physischen, es sind, glaube ich, keine echte, das sind eher Showrooms und keine Point of Sales, aber ihr macht auch ihr habt Retail Point of Sales. Hier in Hamburg, da bei mir im Büro um die Ecke an der Stadthausbrücke, sehr boutiquig, stylisch gemacht, wo man die Produkte sehen kann, ausprobieren kann. War das schon immer Teil des Konzeptes, eure Retail Experience?
Ja, für Deutschland ist, glaube ich, hier sind sehr viele Erfahrungen reingeflossen, was wirklich benötigt wird. Und ich bin extrem stolz auf unsere verschiedenen Stores, die wir wirklich haben in allen großen Städten mittlerweile. Und das Konzept dahinter ist natürlich ja auch Verkauf, aber wir wollen natürlich auch unseren Mitgliedern sogenannte lokale Treffpunkte geben oder mit dem Store einen lokalen Treffpunkt, wo sie beispielsweise auch, jetzt nehmen wir mal Covid beiseite, zum Beispiel ihre Century Rides machen können, also den 100. Ride, 500. Ride, gemeinsam auch mit mit den Teams vor Ort. Mhm. Sie können auch da immer reingehen, sogenannte Advices holen, sei es jetzt ein Right Advice oder ein Device Advice, wie man immer intern so schön sagt. So, dass es nicht darum geht, wirklich die Bikes über den Ladentisch zu bekommen, sondern dass ich sage, hey, hier betrete ich wirklich so ein Stück weit die Peloton-Welt.
Mhm. Okay, das ist ja ein Konzept, das ist jetzt nicht so ganz neu, ne? Apple hat damit angefangen, gut, da nochmal mit anderen Rahmenbedingungen, Tesla macht es, viele, das wird sich auch weiterhin fortsetzen, auch mit euren weiteren Extensions.
Ist auf jeden Fall geplant. Mhm. Unsere Stores sind so designt, dass jeder, der reingehen kann, kann das Bike nicht nur anfassen, sondern de facto auch hier Covid beiseite, kann sich wirklich so intensiv mit dem Produkt beschäftigen. Das heißt, er kann sich eine Stunde aufs Bike setzen, er kann eine Dusche nehmen, er kann sich umziehen und wirklich mal reintauchen, auch zu sehen, ist es was für ihn oder nicht. Wir haben auch gesehen, kleine Anekdote aus dem Frankfurter Store, das war auch immer so ein Stück weit der Treffpunkt für sehr viele Reisende aus Übersee, aus den USA. Kanada oder UK. Das heißt, dadurch, dass wir zu dem Zeitpunkt noch kein Commercial Bike hatten und auch nichts zum Beispiel Hotels anbieten konnten, kamen die halt in unseren Store rein und haben da ihre Workouts gemacht, was natürlich immer ganz toll ist.
Aber krass. Kann man das, wir werden auch gleich über das Empfehlungsmarketing sprechen, ne? Aber könnt ihr das messen, wie viel Store-Traffic, also Web-to-Store und Store-to-Web? Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt irgendwie auch jetzt hier in Hamburg, ne, wenn jetzt nicht gerade Covid ist, dann die dänische Familie, die da langschlendert, aber auch der normale Rechtsanwalt, der hektisch von A nach B läuft und am Store vorbeikommt, der nimmt das ja wahr und vielleicht wird er neugierig und konvertiert dann vielleicht in seiner 24-monatigen Customer Journey. Ja. So, habt ihr da Zahlen? Wie viel profitiert der Store vom Web und umgekehrt das Web vom Store?
Sind interne Zahlen, muss ich sagen. Wir versuchen möglichst sehr, sehr viel zu tracken. Das heißt, wir beschäftigen uns Tag und Nacht letztendlich nicht nur mit den Zahlen, sondern versuchen auch die entsprechenden Ableitungen zu treffen, auch wie zum Beispiel der Kaufentscheidungsprozess abläuft. Du hast 3 Jahre gebraucht.
Ich bin aber trotzdem auch in den Store gegangen.
Ja,
ne?
Ja, das finde ich auch gut.
Und das machen die Jungs auch richtig, also Jungs und Damen, das machen die richtig gut. Ne? Also das ist jetzt, es gibt ja so die offensive Variante.
Ja.
Geben Sie mir nochmal Ihre E-Mail-Adresse, dann schicke ich Ihnen was zu. Oder erstmal erklären, also natürlich nicht ungefragt erklären, und dann das Angebot geben, hey, sich zu de-anonymisieren, wie wir marketingtechnisch sagen würden, und dann auch einen guten Follow-up zu machen.
Ja.
Und auch ich hatte ehrlich gesagt keine wirklichen Probleme oder Herausforderungen in meinem Kauf- und Lieferprozess, aber euer CRM, alter Falter, da können sich, also ich vergleiche jetzt mal zum Beispiel mit einem Automobilanbieter, der ja jetzt erstmal vielleicht kleineren Kundenwert, aber höhere Hardwarekosten generiert.
Ja.
Da können sich die Automobilisten von euch echt nochmal eine Scheibe abschneiden.
Das freut mich zu hören.
Ja. Das ist auch kein Zufall, ne? Das ist ja nicht von alleine so entstanden.
Nein, das ist richtig. Und ich glaube, das ist alles, was du sagst, ist so eine Art Snapshot. Wir versuchen natürlich auch insgesamt das immer weiterzuentwickeln. Sei es jetzt nochmal über neue Kanäle zu gehen, sei es jetzt über CRM hinauszugehen, sei es jetzt Komponenten hinzuzunehmen wie klassisch fast ist es nicht, aber WhatsApp. Wir haben mittlerweile auch sogenannte Virtual Showroom Sessions, einfach auch dem Hintergrund geschuldet, dass es durchaus und auch berechtigterweise vielleicht potenzielle Kundinnen sagen, so in der heutigen Covid-Zeit in den Store reinzugehen, etc. pp. Aber ich möchte trotzdem mal das Bike sehen. Das heißt, das haben wir mittlerweile auch seit knapp einer Woche realisiert, dass dann unsere Store-Teams letztendlich das Bike oder die Bikes wirklich demonstrieren können, aus dem Nutzerblick und alles erklären können. Ist für uns was Neues.
Das hat mich an meine, also das hat diese Endkundenerfahrung, klar, kannst du sagen, Panel of One, aber sagen wir mal, ich war total, die wussten nicht, dass ich irgendwie eine Vorleidenschaft habe. Ich habe mich da relativ
nüchtern
verhalten. Aber diese Kundenerfahrung hatte ich zuletzt an den Anfängen der Apple Stores. Dass sie sich wirklich, als es noch nicht so breit war, richtig drum gekümmert haben, das Onboarding super. Bei Apple war der Lieferprozess jetzt nicht so schwer, weil das Produkt ja irgendwie schon irgendwie bummelig 70 Kilo liefert. Aber auch das, ne, diese End-to-End-Betrachtung, das ist ja die Riesenchance von so einem Subscription-Modell, wo du dann so einen hohen Customer Lifetime Value hast. Das war so gut, dass selbst auch hier wieder zu Hause diese Lieferung vom Timing, ne? Also wann kriegst du schon so ein enges Lieferfenster, dass die Kollegen sogar gefragt haben, ob sie, muss das Ding ins Dach tragen. Das hat mir auch wirklich herzlich leid. Aber sogar gefragt haben, ob sie die Schuhe ausziehen sollen. So. Und ich weiß nicht, wann zuletzt bei uns irgendwas geliefert wurde oder gemacht wurde, Handwerk oder ähnliches, wo die Jungs so umsichtig waren, inklusive fast eine Stunde Instruction auf dem, also an dem Bike. Das ist, wie viel Zeit habt ihr da in diese ganzen Schulungsthemen reingesteckt?
Sehr viel. Ich kann dich beruhigen, ich habe keine Krankschreibung von den Zweien gesehen. Also alles gut. Aber das ist wirklich Teil unseres Versprechens. Also wir wollen jetzt nicht nur das ein Premium-Produkt haben, sondern wir wollen auch Premium-Delivery anbieten und machen das auch. Das heißt, ich habe auch persönlich so Erfahrungen gehabt, Kühlschrank bestellt, vergessen Häkchen zu setzen und durfte den dann mit den Nachbarn von der Bordsteinkante hochschleppen. Das ist, glaube ich, ein krasser Gegensatz. Wir wollen wirklich mit unserem Brand Ambassador wollen wir halt eine Kundenerfahrung schaffen, dass der oder diejenige das Bike sofort nutzen kann. Mhm. Ja, das heißt, und es geht sehr, sehr stark darum, wirklich zu sagen, so, wie verhalte ich mich mit meinem Kunden, wie spreche ich mit ihm, welche Informationen muss ich ihm geben, welche Hinweise muss ich ihm auch geben? Muss das Bike vielleicht weiter weg vom Fenster, weil durch die Sonneneinstrahlung spiegelt sich das im Display und so weiter und so fort. Das heißt, auch hier, ähnlich bei den Instructoren, sehr, sehr viel Zeit investiert in Schulung und es geht auch immer weiter. Also es wird immer wieder erneuert, kommen neue Komponenten hinzu und so weiter und so fort. Also es ist jetzt kein klassischer, sag ich mal, ein Auslieferjob, sondern es ist wirklich, uns ist bewusst, das sind wirklich unsere Jungs, die das machen, unsere Kollegen, die das machen, die stehen wirklich in erster Linie und damit, wir müssen einfach sicherstellen, dass sie auch unseren Premium-Anspruch wirklich auch weiter transportieren und auch leben. Und das tun sie. Bin ich sehr, sehr happy.
Okay. Jetzt merke ich selbst, dass ich mich so ein bisschen zügeln muss von meiner lauter Begeisterung, dass die Leute jetzt nicht denken, dass ich irgendwie so also ich versuche so objektiv und neutral wie möglich zu sein, aber trotzdem merke ich das mir selbst. So, das ist ein sticky Produkt, was eine gewisse, ich glaube, eine Viralität da eingebaut. Ich möchte gar nicht wissen, wie hoch euer NPS ist. Doch, ich möchte gerne wissen, wie hoch ist denn eigentlich euer NPS? Könnt ihr das sagen? Darfst du das sagen?
Könnte ich dir sagen, darf ich dir nicht sagen. Es schwankt natürlich, kommen so Komponenten hinzu, die auf jeden Fall fördern sind. Picke ich mir einfach Beyoncé und dann kommen Komponenten rein, wo wir sagen, das ist etwas längere Lieferzeiten und sowas, die dann wieder dagegen stehen.
Okay, gut. Also können wir schon vorstellen, ich meine, dass der NPS hoch ist, das merkt man an der Art der Viralität, wie das Empfehlungsmarketing läuft. Ist das ein wichtiges Instrument? Also ich weiß, dass Member haben die Möglichkeiten, so einen Referral-Code zu generieren und dann kriegt man irgendwie einen nicht übermäßigen Rabatt von 100 Euro, den man in Ware eintauschen darf. Mhm. Ich nehme an, ihr habt auch auf die Ware einen kleinen Rohertrag. Aber sollen wir ihr auch das wieder eine auch das wieder eine Parallele zu Apple, dass ihr eure Preishoheit ganz gut beherrscht.
Ja. Also ich sag mal, Weiterempfehlung ist natürlich ist vielleicht das wichtigste Tool, auch für uns hier in Deutschland in der Zukunft. Wir wissen jetzt, jetzt müssen wir rein investieren, jetzt müssen wir wirklich das Konzept erklären, aber wir glauben fest daran und ich glaube, du bist ein gutes Beispiel, das Produkt begeistert und dann wird das automatisch weiterempfohlen. Und diese Weiterempfehlung wollen wir halt ein Stück weit noch incentivieren, was du gesagt hast, über den Referral Code. Und wir sehen, ich nehme jetzt mal das Beispiel USA, wo wir schon mittlerweile seit 8 Jahren im Markt sind, wo auch die Kommunikation sehr, sehr stark mittlerweile weg vom Produkt geht, weg von der Marke geht, hin zu sogenannten Member Stories, wo es auch darum geht, Geschichten zu erzählen. Und da bin ich, darf ich einen Shoutout machen?
Auf jeden Fall.
Barbara Wanner. Barbara, bin sehr, sehr stolz, oder das ganze Team ist stolz auf dich, dich auch in dieser Story, in dieser Kampagne gesehen zu haben.
Sehr gut, Barbara Wanner, hast du gut gemacht. Ich war selbst überrascht, wie sehr ich schon drauf getrimmt bin, einen empfohlenen Listenpreis nicht ernst zu nehmen. Mhm. Das kenne ich sonst eigentlich auch nur wieder von dem oft zitierten iPhone-Hersteller.
Ja.
Und als ich dicht an meine Kaufentscheidung hatte, dachte ich, okay, jetzt musst du mal ein bisschen recherchieren, das kann ja nicht sein, dass du nicht irgendwo besondere Konditionen findest. Und ich habe jetzt nicht eine Woche investiert, aber ein bisschen gesucht habe ich schon. Mhm. Und es ist mir tatsächlich nicht gelungen. Inklusive das, was du sagst, es gibt auch keinen Graumarkt.
Ja.
Also zumindest keiner, der mir jetzt irgendwie aufgefallen ist. Und ich glaube, da können viele Advertiser auch was von lernen. Also, das klassische Gegenbeispiel ist ja der Listenpreis eines Automobils.
Mhm. Guter Vergleich.
Weiß nicht, oder, ich weiß ja nicht, ob den jemals, also ob im Jahr 2020 noch jemand einen Listenpreis eines Automobils zahlt. Das nimmt ja schon gar keiner mehr ernst. Das kommt einmal noch beim geldwerten Vorteil, spielt das eine Rolle und danach nie wieder. Ja. So, aber ihr seid in der Lage, euren Preis zu setzen und zu halten und ihr untergrabt ihn nicht selbst, weil ihr einfach das Produkt vermutlich attraktiver macht und nicht versucht, den anderen Weg zu gehen. Was ja so eine klassische Absatzmethode wäre, wenn irgendwas nicht läuft, würden ganz viele
erstmal zur Preisschraube greifen.
Ja, oder?
Mhm.
Das,
richtig.
Also aber das haben wir im Subscription-Business gelernt, das macht man nur einmal und das ist ein bisschen wie Salzwasser trinken. Ne?
Richtig. Ja, ich glaube, da haben wir alle sehr viel gelernt, was man machen sollte beim Pricing, beim richtigen Pricing und bei Preisfestsetzung. Wir sind, wie gesagt, wir sind sehr, sehr überzeugt von unserem Produkt. Deswegen ist die Frage, diesen Preis anzufassen, stellt sich für uns auch nicht. Was wir natürlich machen ist, wenn so Situationen kommen wie Mehrwertsteuersenkung etc., dann geben wir es natürlich sofort durch. Ja? Das ist für uns jetzt nichts, wo wir sagen, obwohl wir jetzt neu im Markt sind und sehr viele Investitionen haben, wo wir sagen, na, die 1% behalten wir vielleicht ein. Das tun wir nicht.
Ja. Was waren so deine Learnings auf dem deutschen Markt? Jetzt haben jetzt nicht alle das Problem, dass sie ein internationales Produkt in Deutschland einführen dürfen oder müssen, aber vielleicht so mal gespiegelt, was ist denn in unserem Land so anders, also besonders anders als in den Kärntenmärkten in Nordamerika und in UK?
Das sind, glaube ich, zwei Aspekte zu nennen. Ich glaube, so ein Learning ist, trotz aller Zahlen, Daten, Fakten, haben wir sicherlich ein Stück weit auch die Begeisterung unterschätzt, was das Produkt angeht, was es können muss. Was ich vielleicht heute anders machen würde, ist noch ein Produkt zu launchen mit noch mehr wirklich lokalen Content, mit noch mehr lokalen Instructern. Wir haben zeitgleich zum Launch des Markets auch mit Irene angefangen und dann kam sehr, sehr zeitnah auch Eric dazu. Ich glaube, das würde ich ein Stück weit anders machen. Entschuldigung, würde ich ein bisschen anders machen. Und das zweite Thema ist explizit, was wir in den anderen Märkten nicht so gesehen haben, ist diese Touch-and-Feel-Komponente.
Touch-and-Feel, das ist der Retail-Faktor.
Richtig. Das ist halt, dass unsere Kunden, Kundinnen halt sehr, sehr interessiert sind, das Produkt wirklich mal anzufassen. Sei es wirklich auch nur anfassen, noch nicht mal draufsitzen, aber einmal anfassen und dann einfach sehen, oh ja, passt. Kann ich mir vorstellen, meine eigenen Verwenden kaufe ich jetzt. Das ist sicherlich ein bisschen ausgeprägter auch in Deutschland. Aber ansonsten gibt es sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, also sprich, was die Nutzungszusammenhänge angeht und so weiter und so fort. Da sehen wir keine signifikanten Unterschiede zu den anderen Märkten. Und auch die Erwartungshaltung ist sicherlich genauso hoch. Also wir positionieren uns als Premium. Wir sehen aber auch, der Konsument erwartet dann auch Premium. Und ich glaube, das hat sich bestätigt, auch was wir gesehen haben. Aber das dann wirklich in der realen Welt auch mitzuerleben, ist natürlich immer eine ganz andere Erfahrung.
Ihr habt ja auch eine Community, die außerhalb der Peloton-Plattform und Hardware funktioniert, also zum Beispiel die große Facebook-Gruppe.
Ja.
Gab es da, ich nehme das so wahr, ist das eine sehr positive Community, die schwer überzeugt ist von der Leistungsprodukte, die aber natürlich dann auch, wenn es sowas wie Liefer Verzögerung oder weiß gar nicht. Ja. Ich glaube, momentan ist einfach die Lieferzeit des Produktes relativ lange, oder? Magst du dazu was sagen?
Ja,
wie lange bräuchte ich denn jetzt, wenn ich mir jetzt ein Bike kaufe?
Ja, ich glaube, wir sprechen schon über Wochen. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir halt eine sehr, sehr hohe Nachfrage haben. Und dem müssen wir Rechnung tragen, dass wir jetzt nicht sagen können, Next Day Delivery oder am nächsten Tag eine Auslieferung, sondern es braucht auch Zeit.
Die Bikes also eher wie bei einem Auto und nicht wie bei, nicht wie bei Amazon Prime.
Ja, ich habe jetzt lange kein Auto gekauft, muss ich sagen. Also von der Seite weiß ich jetzt nicht, was die aktuellen Lieferzeiten bei den Autos sind.
Ich glaube, viele Autos sind gerade gut lieferbar. aber das ist immer so, ne? Die beliebten Autos haben auch lange Lieferzeiten.
Das stimmt. Also wir sind bei Weitem jetzt nicht auf den Wartezeitniveau eines Wartburger Trabant zu der Zeit, da sind wir sprechen wirklich über Wochen und das ist natürlich auch ein Thema, was uns intern weiter vorantreibt, dass wir sagen, das Sourcing der verschiedenen Komponenten, die wir da sind, auch teilweise einkaufen, bis hin zur weiteren Ausbau unserer Produktionskapazitäten in Taiwan und noch vielleicht eine schnellere Auslieferung von der Fabrik wirklich in das Land rein. Das ist ein permanentes Thema und ich glaube, da werden wir in den nächsten das wird uns weiter beschäftigt halten, aber das werden wir auf jeden Fall auch deutliche Verbesserungen sehen. Und du hattest Community angesprochen, ja, bin ich extrem stolz drauf oder sind wir als Team extrem stolz drauf. Das ist eine sehr, sehr schöne Tonalität, auch kritisch, den stellen wir uns aber auch. Es wird sich gegenseitig geholfen. Ich glaube, wir sehen auch sehr, sehr aktive sogenannte Sub-Communities. Ich pick mir mal die German Ladies raus, über die spreche ich eh sehr, sehr gern, die sie letztendlich gefunden haben über Schaut Peloton. Genau. Oh, du musst ja auch die German Gents nehmen. Also, die sich über Peloton gefunden haben, die sie letztendlich verabredet haben, die sich mittlerweile auch physisch treffen. Das heißt, wo wirklich die digitale Welt in die reale Welt übertragen wird. Und das ist genau das, was wir gerne sehen und was wir gerne sehen würden, auch in der Zukunft, dass sich so ein Stück weit diese Liebe, die wir in das Produkt, in unser Konzept letztendlich reinstecken, letztendlich auch widerspiegelt bei unseren Mitgliedern.
So eine Community ist ja auch eine gewisse Art von Kontrollverlust. Viele eher traditionelle Marken haben ja Angst, wenn sie so eine Community haben. Und ich glaube, also zumindest der freundliche Kollege im Store, ich habe diese Community nicht selbst entdeckt. Der Kollege im Store hat mir gesagt, es gibt eine richtig coole Community auf Facebook. Und wenn der das sagt, dann guckst du mal rein. Das ist tatsächlich hilfreich. Ja. Und es hat für mich aber auch für ein gewisses Selbstbewusstsein der Marke gesprochen, dass ihr diese Community, ohne sie jetzt irgendwie, zumindest für mich nicht erkennbar, irgendwie hardcore moderiert und irgendwie da eingreift, sondern dass eine sehr lebendige, organische Community ist.
Genau, würde ich auf jeden Fall auch so bestätigen. Für uns ist es, glaube ich, so eine Art Spiegel im Sinne von, machen wir die richtigen Dinge, tun wir die richtigen Dinge und wir sind ja auch sehr, sehr selbstkritisch. Wir hören sehr, sehr genau zu, was die Community bewegt und versuchen auch Elemente mit aufzunehmen. Und ich glaube, das Bike Plus ist zum Beispiel ein Beispiel. Dann natürlich auch im ganzen operativen Flow, was gibt es da Verbesserungen? Das basiert sehr, sehr häufig auf Feedback aus der Community heraus. Also wir haben nicht nur ein Ohr in die Community rein, sondern beide Ohre und ich glaube, es muss eine Beziehung auf Augenhöhe sein. Und ich glaube, eine sehr, sehr restriktive Moderation oder was auch immer würde, das wäre nichts für Peloton. Weil ich bin, wie gesagt, fest davon überzeugt, diese Community ist Teil unserer Marke und deswegen müssen wir mindestens genauso gut behandeln, wie jetzt unsere Hardware-Komponente, wie wir Content produzieren und alles andere.
Großartig. Wäre es fair zu sagen, dass diese Community auch ein Teil der früher klassischen Marktforschung ersetzt? Oder wäre das jetzt zu viel erwartet?
Es ist auf jeden Fall ein guter Indikator im Hinblick auf, was sind die Themen, die aus der Community reingetragen werden. Das ist sehr viel schneller auch. Das heißt, man kann gut reinhören, man bekommt wo geht die Richtung hin, was sind Gespräche, die immer wieder kommen, was sind auch Probleme, die immer wieder kommen, wo gibt es auch Wünsche, die proaktiv geäußert werden. Eine richtige Marktforschung, wirklich mit in die Tiefe reingehen, mit Researches aufsetzen und so weiter, bedarf natürlich immer einen bestimmten Vorlauf zeigen. Klar. Aber wenn man wirklich so am Puls der Zeit sein will, was Konsumenten über einen sagen oder in unserer Fall die Mitglieder sagen, ist es sehr, 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 sehr gutes Tool. Ich mag das Wort nicht. Eine gute Möglichkeit, aber es ersetzt aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich den tiefgreifenden Research, wo wir halt auch entsprechenden Ressourcen auch immer dahinter setzen, kontinuierlich.
Okay, gut. In die Zukunft haben wir schon ein bisschen geblickt. Yeah. Ich bin gespannt, was ihr noch so rauszaubert.
Können wir drüber sprechen?
Ja. Gibt es da was erwartet uns denn noch?
Ja, ich hab gesagt, Artist Ride, Tim Bensko ist spannend. Das ist natürlich ein Konzept, was per Sedige auch weiterentwickelt werden soll, auch für Deutschland. Wir werden weitere Instructor bekommen, sehr, sehr zeitnah. Dann seit letzter Woche gibt es auch die Android-App, jetzt als Standalone, auch in Deutschland verfügbar.
Überraschung. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Aber gut. Ganz neu.
Das ist ja so eine Nischenplattform.
Ja, nee, hat vergleichsweise kleinen Marktanteil insgesamt. habe ich auch schon von gehört. Das ist, glaube ich, auch so ein Learning, wo wir, glaube ich, hätten schneller sein müssen als Company. Anyway, wir haben es. Also für mich ist erstmal wichtig, es ist jetzt da und es ist in der Qualität, wo wir sagen, da können wir dahinter stehen.
Ja.
Und im nächsten Jahr Tread. Ein weiteres Produkt, ein Laufband auch in Deutschland. Das heißt, der erste Markt, der jetzt das Laufband bekommen wird, wird UK sein. Also für all diejenigen, die häufig in Großbritannien unterwegs sind, gerne mal in den Peloton Store vorbeischauen und schon mal testen. Mhm. Und das steht bei uns jetzt in den Mitte des Jahres aktuell in den Kalendern.
Okay, das Weihnachtsgeschäft, klar, ihr habt jetzt Lieferzeiten, aber begleitet ihr das noch mit extra Kampagnen?
Aktuell haben wir gerade eine Kampagne wirklich draußen. Die läuft jetzt seit knapp einer Woche.
Das ist die mit Nina Simone.
Mit einem großen Fokus wirklich auf die Familie, dass jeder das Bike letztendlich ein wenig anders nutzt. Der Ehemann nutzt es halt wirklich für Bodenübungen. Der Sohn nutzt es dann für seine ja, sagen wir mal, bewusst Karaoke-Rides.
Ja.
Und die Frau hat wiederum einen ganz anderen Ansatz.
Okay, ist das die Reasons-Kampagne oder die...
Nee. Okay. Die Reasons-Kampagne, da haben wir drüber gesprochen, ja. Das ist die Barbara.
Die von Barbara.
Mhm. Richtig.
Ja, sehr gut. Da bin ich immer sehr gespannt von der Saisonalität. Jetzt ist alles eh so ein bisschen durcheinander softe und harte Lockdowns. Gab es in den Jahren davor einen klaren Zyklus, so jetzt wie die Fitnessstudio, das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass die ihr Geschäft vor allen Dingen um die Neujahrsvorsätze herum irgendwie machen. Habt ihr so eine ähnliche Saisonalität? Wenn nicht gerade Covid ist? Naja, in Deutschland hast du ja noch nicht so eine lange... In Deutschland hast du ja noch nicht so eine lange Erfahrung in dem einen Jahr. Und da war ja dieser besondere Störfaktor.
Es gibt auf jeden Fall eine Saisonalität. Ne? Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Da sehen wir natürlich auch, dass dann der Anteil zum Beispiel an den Outdoor, sei es jetzt Running, sei es jetzt Cycling, steigt natürlich dann in den Monaten, wo das Wetter sehr, sehr gut ist. Aber auch da haben wir natürlich mit unserer App eine sehr, sehr gute Lösung. Das heißt jetzt nicht, dass das Bike dann beispielsweise nur ungenutzt für 6 Monate irgendwo rumsteht, sondern wir versuchen das natürlich auch abzudecken durch diese sehr, sehr enge Verzahnung immer zwischen Hardware und den Digital-Apps, die wir haben und letztendlich, was der oder diejenige wirklich auch machen will.
Ja.
Ich glaube, und das ist meine Philosophie, wenn jemand sagt, er möchte jetzt mal draußen laufen gehen, das ist super. Ich glaube, wir sind komplementär, wir sind nicht konkurrierend an der Stelle und es ist auch eine tolle Erfahrung, draußen laufen zu gehen.
Ja.
kann ich sagen.
Ich glaube, das ist ein sehr fairer Punkt. Sehr gut. Wenn wir, du hast ja in deiner beruflichen Karriere schon ganz unterschiedliche Stationen gehabt. Du hast vorhin so, was mir so in Erinnerung will, neben Agentur, irgendwie Coca-Cola, Spotify und jetzt Peloton. Du bist ja ständig im Kontakt mit eigentlich mit einem riesen Querschnitt von Menschen und jetzt hier auch noch auf so einem besonderen, ja fast nerdigen deutschen Markt, wenn man sich mal den Vergleich zu UK und Nordamerika irgendwie vornimmt. Wie hältst du dein Wissen frisch?
Gibt natürlich jetzt so die üblichen Dinge wie Newsletter oder sei es jetzt die WNV Horizons und andere Titel, wo ständig was kommt, wo man ständig auch immer ein Auge drauf hat. Aber ich glaube, eine extrem große Rolle, was das Thema Inspiration und News angeht, spielt meine Frau.
Ja.
Sie ist sehr, sehr affin für neue Technologien, für Ideen insgesamt. Und würde ich sie immer an erste Stelle nehmen.
Großartig. Also du bist der Erste von, ich würde sagen, okay, das ist jetzt ungefähr die 81. Folge. Ein paar Stammgäste, die habe ich dann nicht mehr gefragt. Aber ich habe bestimmt schon 70 Menschen diese Frage gestellt.
Ja.
Du bist der Erste, der seine Partnerin nennt oder seinen Partner. Interessant.
Okay.
Ja, ich werte das noch gar nicht. Ich finde das positiv überraschend. Ich überlege, was das über meine Gäste davor aussagt. Ich weiß nicht, was ich auf diese Frage geantwortet hätte. Vermutlich haben viele noch die Scheu. Ich glaube, das würde ich auf mich beziehen, dass mir das vermutlich ein bisschen zu privat wäre. Aber das hängt natürlich auch von den, zum Beispiel von den tatsächlichen Themen ab. Also ich rede mit meiner Frau verhältnismäßig wenig über Digital Marketing, Schnickschnack.
Wir haben uns damals genau über den Job auch kennengelernt.
Ach, guck.
Also von der Seite haben wir auch so vom Interessens von den Interessen her so eine gemeinsame Geschichte, muss man einfach sagen. Und wie gesagt, sie ist inspirierend, ist begeisterungsfähig auch für neue Sachen.
Cool.
Ob ich die jetzt gut finde oder schlecht finde, das ist erstmal dahingestellt. Aber ich nehme sie auf.
Ja.
Ich bin auch ein großer Freund, vielleicht kann man das auch mal sagen, ich bin auch ein großer Freund vom, darf man Werbung machen?
Natürlich darf man Werbung machen, das ist ein Marketing-Podcast. Also wir können die Werbung ja dann irgendwie einordnen.
Fühlt sich manchmal so ein bisschen an wie Guilty Pleasure. Aber ich bin ein großer Freund vom Inforadio.
Von Inforadio RBB?
RBB.
Ja.
Ups.
Ne, kannst du ruhig machen. Wieso? Ist das schlimm?
Weiß ich nicht.
Warum? Inforadio? So,
prima. Ich habe als Kind, als Teenager, wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, oh mein Gott, wie alt bist du denn?
Aber ja, wie alt bist du denn eigentlich?
44,
nee. Was bist du für Jahre?
76. Ich werde jetzt 44.
Ja gut, das ist ja noch kein Alter.
Nee, denke ich auch. Und unser Produkt hält uns ja auch frisch und fit.
Inforadio RBB. Ich finde, Radio ist ja, weißt du, alle reden jetzt über Podcasts und so. Ne?
Ja, höre ich auch.
Ja, okay, gut, aber das ist ja jetzt auch gerade mal en vogue. Da muss man sich ja auch nicht für schämen, finde ich, Podcasts zu hören. Aber ich finde, Radio und Podcast sind jetzt gerade Inforadio. Ja? Ja. Das von RBB kenne ich jetzt nicht so gut. Mhm. Aber ich unterstelle mal, dass die Öffentlich-Rechtlichen so einen ähnlichen Qualitätsanspruch
haben. Das denke ich auch.
So, und die, ich finde, dass diese Art von kuratierten Inhalten mit Qualitätsjournalismus über längere Strecken sich einem Thema zu widmen. Ich finde, das bringt das Radio auch ganz rüber. Neue Entdeckung Radio.
Diese Einschätzung kann ich teilen.
Ja, schlimm finde ich immer, wenn gerade bei Öffentlich-Rechtlichen, wenn Themen und auch die Art, wie Themen behandelt werden, so vorhersehbar sind.
Ja.
So, ne? Dann muss man sagen, es gibt so wenig, manchmal wenig Überraschendes in den traditionellen Formaten.
Cool. Nein, das stimmt.
Interessanter Tipp. RBB Inforadio. Ist dann auch viel Lokales drin?
Ich finde, es ist ein guter Mix. Das heißt, es ist A, erstmal die Regelmäßigkeit im Sinne von, ne, ich höre mittlerweile auch am Jingle, was jetzt kommt, sei es jetzt Sport, sei es jetzt Wirtschaft, sei es jetzt Kultur.
Du bist konditioniert, ist gut.
Genau. Ich freue mich dann, kurz nach 8 kommen dann auch immer diese 100 Sekunden. Ne, das ist dann immer so eine Art Kommentar, finde ich immer sehr, sehr manchmal lustig, manchmal nachdenklich, finde ich sehr, sehr gut. Und ich finde die Breite, finde ich gut, dass sie auch mal in die Tiefe reingehen, dass sie halt aber auch sich mit lokalen Themen beschäftigen. Also im Sinne von, wie ist die lokale Wirtschaft, wie wird die beeinflusst durch die Covid-Situation aktuell und so weiter und so fort. Und das finde ich für mich sehr, sehr interessant. Und manchmal bringen sie einfach auch Themen, wo ich sage, da habe ich aber lange nichts mehr von gehört oder noch nie was von gehört. Und das sind so die Punkte, wo ich sage, okay, gut, das muss ich mir merken.
Interessant. Interessanter Ausbruchsversuch auf unserer Filterblase, aber finde ich genau den richtigen Ansatz, etwas gegen die algorithmisch gesteuerte Nachrichteneinspeisung zu machen. Ja. Schönes lineares Radio.
Ja.
Sehr gut. Großartig. Ich wünsche dir persönlich und deinem Team ganz viel Erfolg in euer...
Sind wir schon fertig?
Ja, wir sind schon fertig. Das, es sei denn, du hast noch etwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest, aber rein von der Zeit her sind
so schön im Plauderlaune, finde ich.
Das ist das Schöne an diesem Podcast, dass man im Grunde kein enges Zeitfenster einhalten muss. Also grob versuchen wir es immer irgendwie zwischen 45 und 60 Minuten zu bewegen, aber man kann da durchaus einem Gedanken auch mal nachgehen, ohne dass man so auf die Uhr gucken muss.
Wollen wir denn direkt mal einen Nachfolgetermin vereinbaren?
Ja, sehr gerne. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt für Updates?
Wollen wir uns einfach mal, wenn das Laufband rauskommt, vielleicht mal verabreden?
Sehr, sehr gerne. Wir könnten auch mal eine Folge auf so einem Laufband aufnehmen.
Wir sollten das mal probieren.
Ja, das sehr, sehr gerne. Also das wäre dann so bummelig im Sommer, ne?
Genau.
Ich hätte da große Lust dran, also gerade weil ich auch, was ich eingangs sagte, und das finde ich, hast du einfach nur noch mal ganz gut bestätigt. Man kann so viel aus, wir reden hier ganz oft über plattformökonomisches, über die Riesenherausforderungen und die gerade traditionelle Advertiser haben, mit dieser Plattformökonomie umzugehen. Das hat ja erstmal beim Kundenzugang, die Google-Facebook-Herausforderung. Das hat aber auch für alle, die ein Produkt haben, wenn sie über die Amazon-Welt denken, ne, Marge und Kundenzugang werden im Grunde sehr stark beeinträchtigt. Und das finde ich eines der herausragenden. Leider gibt es jetzt keine 10 Pelotons, die man als Beispiel nehmen kann. Zumindest kenne ich sie nicht. Und das finde ich, habt ihr, das ist eine Geschichte, die, die macht Mut. Die zeigt aber auch, wie komplex und herausfordernd das ist und dass man das auch, sagen wir mal, mutig angehen muss. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir gerade die Learnings, die ihr auch jetzt in der weiteren Markteintrittsphase macht, wenn wir die dann besprechen können mit allen, auch mit den Hiccups.
Gerne.
Sehr gerne. Und ich drücke euch die Daumen, dass eure Aktivitätsquote weiterhin so hoch bleibt, wie sie ist, und dass ihr weiterhin diesen Kundenzulauf kriegt.
Vielen Dank.
Martin, ganz herzlichen Dank.
War eine Freude.
Ja, mir ist eine Freude von meinerseits. Dann bis im Sommer.
Danke. Bis bald.
Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.